Heute bei «Apropos» im Rückkehrzentrum.
Da kommt der Zollflug, ist sogar angeschrieben.
Die Gamse, also Nova Ibrahimova und ihr Mann, der Umut Ibrahimov, sind Roma aus Nordmazedonien. Sie haben in der Schweiz Asylwelle. Ihr Gesuch ist abgelehnt worden. Ob sie trotzdem bleiben können, ist noch unklar.
Und ihr wartet immer noch auf euren...
Immer noch.
Bis zum definitiven Entscheid der Behörden leben die beiden mit ihren drei Kindern in einem Rückkehrzentrum und von bescheidener Nothilfe. Sie machen das seit Jahren.
Nicht mehr diese Kraft, nicht mehr diese Mut, Geduld zu sagen.
Und sie sind nicht die Einzigen. Der Christoph Gertsch, Reporter beim Magazin, hat die Familie besucht und erzählt heute davon bei «Apropos». Ich heiße Philipp Loser. Hallo Christoph.
Sali Philipp.
Christoph, wir fangen die Geschichte an mit der Gamse Asanova Ibrahimova und ihrem Mann, im Umut Ibrahimov. Wie lernen sich die beiden kennen?
Auf einem Merit in Veles. Dort hat der Umut als Kleiderverkäufer gearbeitet.
So
was ich habe angezogen, er weiß noch. Wer weiß noch?
Eine kurze, diese Wasserrock und ein T-Shirt und die Haare war kurz.
Wo ist das?
Das ist eine Stadt in Nordmazedonien, etwa so gross wie Thun. Nordmazedonien grenzt im Norden an Kosovo und an Serbien und im Süden an Griechenland.
Kannst du mir die Situation von Ihnen in Nordmazedonien schildern?
Ich habe recht viel Zeit mit ihnen verbracht und würde jetzt gleich sagen, dass das auch fast die schwierigste Aufgabe ist. Erstens ist es schon lange her, dass sie dort waren. Und zweitens muss ich mich wirklich, ich kenne das Land nicht, ich muss mich ein bisschen auf Schilderungen von ihnen verlassen. Wie du vorhin schon gesagt hast, stammen sie beide aus Roma-Familien. Das Land gleichzeitig, obwohl es sehr arm ist, wird vom EDA als politisch relativ stabil bezeichnet. Es herrscht dort nicht irgendwie Krieg. Nordmazedonien ist Beitrittskandidat von der EU. Wer aber zu der Minderheit von der Roma gehört, das sagen Amnesty International, aber auch die Schweizer Flüchtlingshilfe zum Beispiel, für den ist das Land relativ instabil, weil Roma dort, so sagen die Organisationen, diskriminiert werden. Und so auch sie, also die Gamse Ibrahimova und der Umut Ibrahimov, die sind in armen Verhältnissen aufgewachsen, so wie sie mir das erzählen. Es fällt ihnen schwer, habe ich das Gefühl gehabt, über ihre Vergangenheit in Nordmazedonien zu reden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie die Erinnerung belastet. Sie bleiben relativ vage und reden so in knappen Sätzen. Die Gamse zum Beispiel hat gesagt, sie hätte nie dürfen Kind sein. Also mit 14, als sie das Land verlassen hat, bis dorthin, hat sie auch nie dürfen Kind sein. Sie hat immer müssen helfen. Sie sagt, sie sei unterdrückt worden, zuerst von ihrer und dann von der Familie vom Umut. Der Umut sagt, er sei aus politischen Gründen von der Polizei verfolgt und auch geschlagen worden.
Wie meint sie das genau? Sie hätte nie ein Kind sein.
Ganz einfach, ich glaube, dass sie von Anfang an müssen mithelfen und nicht hätte können spielen, so, nicht hätte können in die Schule gehen, sondern einfach mitgeschafft hat, dass die Familie irgendwie durchkommt.
Nie in Schule. Meine Schule.
Ich war auch nie in Schule, habe alles einfach so gelernt. Ich war nie in der Schule.
Also auch in
Nordmazedonien? Ja, in meinem Heimatland auch hier.
Ihr wart beide nie in der Schule?
Und sie sind sehr früh geheiratet, oder? Hast du vorhin erzählt?
Ja, genau. Also der Umut ist 7 Jahre älter als sie. Sie war 13, als sie sich lernen kennen. Auch das ist jetzt ein Thema, das mir eher schwer gefallen ist, ein Gespräch mit ihnen zu vertiefen, auch wieder, weil ich gemerkt habe, es ist schwierig für sie, darüber zu reden. Man weiss, dass die Verheiratung von Kindern, vor allem von Mädchen in der osteuropäischen Roma-Bevölkerung, würde sagen, ein verbreiteter Missstand ist. Gleichzeitig würde ich jetzt sagen, weiss ich zu wenig über das Leben von diesen Zweien, um darüber jetzt zu urteilen, in diesem ganz spezifischen Fall. Ausser vielleicht kann man so sagen, dass das Schicksal von diesen beiden eigentlich schon als Kind ist geschrieben worden. So.
Du hast gesagt, dass die Umut erzählt hat, dass sie aus politischen Gründen von der Polizei verfolgt worden. Das ist wie der Grund auch, dass denen beiden recht schnell klar ist, dass sie nicht in Nordmazedonien bleiben wollen.
Genau, das ist inzwischen 13 Jahre, oder fast 14 Jahre, wo sie sich über eine Landkarte beugen, so wie sie mir das erzählen, über eine Landkarte von Europa und sehen, dass der Umut eigentlich überall in Europa Verwandte hat. Ja, auch vor seiner Familie wollte sich ein davon kommen, vor den Fängen von seiner Familie. Und sich dann einen Ort gesucht hat, wo er quasi keine Verwandte hat. Und das einzige Land offenbar, so wie sie das erzählen, ist die Schweiz.
Sie hat zuerst mal ein Asylgesuch gestellt, 2011. Das ist aber abgelehnt worden.
Das ist 2 Jahre später abgelehnt worden und sie sind dann eigentlich freiwillig, das ist noch ein Wort, wo wir vielleicht noch einmal drauf kommen, das freiwillig, sie sind freiwillig auf Nordmazedonien zurückgekehrt.
Wie lange sind sie geblieben nachher?
3,5 Jahre. Zurück in die Armut quasi. Sie haben auf der Straße gelebt in 3,5 Jahren. Sie haben im Moment, wo sie in die Schweiz kamen, Anfang 2011, war die Gamse schon schwanger gewesen mit ihrem ersten Kind. Dann hat sie es noch nicht gewusst, wie sie erzählt, im Moment, wo sie in die Schweiz kamen. Der älteste Sohn ist im Herbst 2011 auf die Welt gekommen. Es ist dann noch das zweite Kind auf die Welt gekommen und das dritte. Und mit diesen drei haben sie in Nordmazedonien auf der Straße gelebt.
3,5 Jahre und dann haben sie es aber nochmal versucht.
Sie sind dann zurück in die Schweiz gekommen, sie haben wieder ein Asylgesuch gestellt. Das ist dann von der Behörde als Mehrfachgesuch eingestuft worden, weil sie weniger als 5 Jahre vorher das erste gestellt hatten, ein völlig normales Verfahren. Und durch das ist es auch sehr schnell abgelehnt worden. Das ist nur ein paar Wochen gegangen, wo man gesagt hat, das wird abgelehnt. Die Familie von Gamse und von Mumut sind aber zu dem Zeitpunkt besser informiert gewesen, vielleicht auch schon ein bisschen mehr Leute kennt. Sie haben sich schnell Unterstützung geholt und haben sich gegen den Entscheid gewehrt. Zuerst haben sie sich an das Bundesverwaltungsgericht gewendet. Das ist wieder länger gegangen, bis sie dort abgewiesen wurden, bis 2020. Und nachher haben sie sich auch etwas, was man vielleicht nicht so kennt, aber das ist auch ein Weg. Es gibt einen UNO-Ausschuss gegen rassistische Diskriminierung und dort haben sie sich auch noch gewendet.
Dass sie in der Schweiz kein Asyl bekommen haben, das ist Usus für Roma-Familien aus Nordmazedonien.
Das ist ziemlich Usus, ja. Man kann sagen, für Asyl müssen halt Asylgründe vorliegen und die sind relativ klar definiert in der Schweiz. Und sie haben, kann man wahrscheinlich so sagen, das ist eine relativ plausible Rechtsprechung in ihrem Fall. Die Schweiz ist zum Schluss gekommen, dass die Fluchtgründe von dieser Familie quasi nicht als Asylgründe reichen.
Das haben sie aber spätestens gewusst, nachdem das erste Gesuch abgelehnt worden ist, oder nicht?
Ich nehme an, das haben sie gewusst, ja.
Warum haben sie denn trotzdem kommen, wenn sie das gewusst haben?
Sie sagen, weil sie diskriminiert, weil sie verfolgt wurden.
Uns geht es jetzt bei dieser Geschichte von dir im aktuellen Fall nicht um die Asylgründe, sondern um etwas, was du in deinem Text als Fehler im System der Schweizer Asylpolitik genannt hast. Was für ein Fehler?
Genau, jetzt haben wir ein bisschen lang über die Asylgründe geredet, die natürlich wichtig sind, dass man darüber redet. Gleichzeitig kann man ein bisschen auf eine falsche Spur kommen, was jetzt das Thema hier betrifft, das Thema der Rückkehrzentren, um das jetzt mal zu benennen. Fast ein bisschen irreführend vielleicht. Unsere Geschichte oder die Geschichte, die ich recherchiert habe, fängt eigentlich nachher an. Also ich bin jetzt weniger der Frage nachgegangen, Fluchtgründe, Asylgründe, wie sich das unterscheidet, sondern ich wollte wissen, was passiert eigentlich mit einer Flüchtlingsfamilie, die nicht in der Schweiz bleiben kann, aber eben so wenig kann ausgeschafft werden oder nicht ausgeschafft wird und die einfach bleibt. Wo kommt so eine Familie oder wo kommen Menschen her, die nicht aufgenommen werden und gleich bleiben?
Also komm, dann machen wir genau mit dieser Frage weiter. Wo kommen denn Familien an, die einen abschlägigen Bescheid bekommen?
Die kommen in ein Rückkehrzentrum, so heissen die. Und viele von diesen Rückkehrzentren befinden sich an ziemlich abgelegenen Orten, zum Beispiel in Enkistein, in der Hügel hinter Bern. Dort ist die Familie Ibrahimov.
Da, gut, so ein Flug ist sogar angeschrieben. So schön.
Ja, das ist eigentlich noch fast ein bisschen idyllisch.
Ja.
Komisch.
Ja, das ist so. Komisch. Meinst du das hier?
Ja.
Das sind Orte, wo kaum Kontakt mit der Gesellschaft oder mit der Anführungszeichen Aussenwelt möglich ist. Es hat eigentlich nie genug Platz. Es ist laut, die Küchen sind viel zu klein, man steht sich auf den Füßen rum, es hat viel zu kleine Zimmer, es herrscht Anwesenheitspflicht, es gibt häufig Zimmerkontrollen, es hat zu wenig Duschen, zu wenig Toiletten.
Ja, oder weißt du, die kann nicht genug schlafen, wann hier, am Abend sitzen Leute. Weißt du, das ist nicht eine Wand. Mhm. Und unser Zimmer ist da.
Ja.
Du hörst alles.
Ja.
Das ist nicht eine Wand, das ist wirklich einfach, merkst du es, ich weiß nicht, was im Holz, irgendwo eine Mischung mit Holz ist und ja, weißt du, so viele Kinder hat und so viele Menschen einfach nicht ein bisschen Toleranz zeigen gegen die zweite Person, so viel laut hier, au, 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 lachen oder bis einseitig kann nicht schlafen.
Bis wann?
Und ganz wichtig, eigentlich die einzige Arbeit, die Menschen dort verrichten dürfen, ist Freiwilligenarbeit. Also es darf niemand Geld verdienen. Man darf auch keine Ausbildung machen. Man ist eigentlich zum Warten verdammt. Man muss das annehmen, dass das auch mit einer gewissen Absicht passiert. Also die Menschen werden auch recht oft verleiht. Von einer Containersiedlung wieder irgendwo in ein abgekommenes Landhaus vielleicht, bis die Familie aufgeben. Also das ist so ein bisschen das Ziel, muss man sagen, von diesem System.
Und von was leben sie denn, wenn sie nur dürfen freiwillige Arbeit machen?
Sie leben von Nothilfe, was irgendwie noch so human tönt, aber eigentlich eher das Gegenteil ist. Hilfe in Not tönt das ja zuerst mal, aber in der Realität ist es eigentlich das Gegenteil. Vielleicht müssen wir das auch wieder ganz kurz klären. Ein Schritt vorher angefangen, wenn du in der Schweiz ein Asylgesuch stellst, bekommst du Asylsozialhilfe. Die Ansätze sind ein bisschen tiefer als in normaler Sozialhilfe. Aber man kann sagen, dass man als Asylsuchende den Alltag so irgendwie bewältigen kann mit dem Geld. etwas ganz anderes ist die Nothilfe. Wenn du eine Stufe machen, kommt das quasi noch unten dran. Die Nothilfe gibt es seit 2008, kommt die zum Tragen im Asylwesen. Und die ist eben, es tönt so nach Unterstützung, aber ähnlich muss man sagen, die Entehrer zur Mürbung ist eingeführt worden, recht augenscheinlich mit dem Ziel, die abgelehnten Asylsuchenden zur Mürbe loszuwerden. Der Bundesrat hat mal geschrieben, in einer Stellungnahme schon 2005, also noch bevor die Revisionen im Asyl- und Ausländergesetz umgesetzt wurden, hat der Bundesrat geschrieben, die Revisionen in diesem Gesetz sind geschaffen worden, ich zitiere, um die Illegalität in der Schweiz weniger attraktiv zu machen. Also der Bundesrat verspricht sich davon, die Zahl der illegal anwesenden Ausländerinnen und Ausländer in unserem Land zu verkleinern. Also das heisst Nothilfe, was sehr positiv tönt. In Wahrheit ist es aber eigentlich das Gegenteil. Man probiert, diesen Menschen zu leben. Man muss sagen, so unangenehm wie möglich zu machen. Auf der einen Seite so unangenehm wie möglich, auf der anderen Seite aber noch so grund- und menschenrechtskonform wie möglich. Nothilfe bezieht sich auf einen Artikel in der Bundesverfassung, auf einen Artikel 12, wo jedem Menschen in Not existenzsichernde Hilfe, heisst es, zusichert.
Der Einsatz von der Nothilfe und auch die Höhe von der Nothilfe ist, glaube ich, international, kann man sagen, umstritten, oder?
Ich würde sagen, das ist extrem umstritten. Ja, es ist, die WOZ hat das mal so genannt, eine besonders perfide Stellschraube des Schweizer Asylsystems. Ich finde, das ist recht treffend. Vor allem, wenn man dann quasi schaut, was in diesem Nothilfesystem oder in diesen Rückkehrzentren passiert, nämlich, dass man eigentlich geht man davon aus, man probiert es so unangenehm zu machen, dass die Menschen schnell gehen. Das heisst, eigentlich ist das System darauf ausgelegt, dass die Leute ein paar Wochen, höchstens ein paar Monate bleiben. Die Realität ist aber eben, wie wir von der Familie Ibrahimov gesehen, dass es Menschen gibt, die nicht nur ein paar Wochen, nicht nur ein paar Monate und nicht nur ein Jahr, sondern mehrere Jahre bis viele Jahre, bis über 10 Jahre bleiben in diesem System. Also in einem System, wo einem das Leben eher unmenschlich macht, eigentlich.
Gibt es denn viel für einen Langzeitbezieher?
Es gibt wirklich viel, ja. Du sagst gerade Langzeitbezieher. Es gibt eine eigene Statistik für die Menschen, die geschaffen wurden. Die heissen Langzeitbeziehende von dieser Nothilfe. Man kann einerseits sagen, das System funktioniert aus behördlicher Sicht relativ gut. Es fallen jedes Jahr Tausende aus dem System raus, wo entweder das Land wirklich verlieren oder vielleicht in der Schweiz abtauchen, das ist auch eine Möglichkeit. Aber gleichzeitig, es gibt jetzt noch nicht neuere Zahlen, die neuesten sind von Ende 2022, gleichzeitig bleiben sie relativ stabil, kann man sagen, und die Zahl von denen ist 2572, also wir haben 2572 Langzeitbeziehende in der Schweiz gehabt, Ende 2022. Und langzeitbeziehend heisst, mindestens 1 Jahr. Also Menschen, die mindestens seit 1 Jahr in der Nothilfe leben.
Was ja ziemlich ein dehnbarer Zeitrahmen ist.
Ja, es ist ein extrem dehnbarer Zeitrahmen. Es gibt Sättige, die mehr als 30 Jahre schon in diesem System leben. Der Bund tut es nicht weiter ausdividieren als über 1 Jahr, sondern das ist quasi alles in dieser Kategorie. Die Kantone, die für die Rückkehrzentren und auch für die Nothilfe letztlich zuständig sind, die machen das. Ich habe bei ein paar nachgefragt. Und dann kommt man so auf so einen groben Drittel von den Langzeitbeziehenden, also von diesen 2'500. Das wären etwa 850 Menschen, die seit mehr als 5 Jahren in der Nothilfe leben. So.
Wie argumentiert denn Kritiker von diesem System?
Ja, das ist recht, also es ist interessant. Ich bin wirklich bei weitem nicht der erste Journalist, der sich mit diesem Thema befasst. Es wird immer wieder wird das thematisiert. Es wird auch von zum Beispiel die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter hat Anfang 2022 einen Bericht publiziert, wo sie zum Thema gemacht haben, dass die Lebensumstände von Kindern und von Jugendlichen in Berner Rückkehrzentren hat es dann betroffen, nicht der UNO-Kinderrechtskonvention entsprechen, was also recht eine heftige Kritik ist. Fast gleichzeitig hat es einen offenen Brief gegeben von Hunderten von Fachleuten, von Psychiaterinnen, Psychologen und anderen medizinischen Fachleuten aus der ganzen Schweiz, die das Nothilfesystem als krankmachend bezeichnet haben und Behörden aufgefordert haben, die psychisch gefährdenden Bedingungen in den Rückkehrzentren sofort zu beenden. Die war so fest ein Thema, die Schweizer Nothilfe, dann auch im Parlament. Das hat so viele Fragen aufgeworfen, dass die Eidgenössische Migrationskommission einen Bericht in Auftrag gegeben hat an einem assoziierten Institut der Uni Zürich. Der Bericht ist jetzt erarbeitet worden und ist jetzt gerade an die Migrationskommission zurückgegangen, soll im Herbst veröffentlicht werden. Ich habe versucht, etwas herauszufinden, was in diesem Bericht steht. Aber das ist offenbar recht ein heisses Eisen. Der Inhalt ist komplett geheim bis zur Veröffentlichung im September offenbar.
Es ist eben vor allem für Kinder her, oder kommt es all dem raus?
Genau. Jeder siebte Mensch, der Nothilfe bezieht, in der Schweiz ist ein Kind, was eine unglaublich hohe Zahl ist. Ich habe ein bisschen probiert, es ist nicht ganz einfach, die Situation von Kindern zu beurteilen von außen, weil man ja nicht viel mit Kindern über das Thema reden muss, so als Journalist. Ich habe angefangen mit Psychologinnen und Psychologen zu reden, die sich engagieren oder die mit Kindern zu tun haben in Rückkehrzentren im Nothilfesystem. Und das ist schon recht erschütternd, was die einem erzählen. Zum Beispiel Sandra Rumpel und Urs Ruckstuhl, eine Psychotherapeutin und ein Psychotherapeut aus Zürich, beide. Mit denen habe ich sehr ausführlich geredet. Sie haben auf viele Sachen hingewiesen, auf etwas ganz Besonderes. Nämlich, dass eigentlich Kinder in Rückkehrzentren immer doppelt belastet sind. Also sie sind einerseits der eigenen Ohnmacht ausgesetzt, aber eben nicht nur dem, sondern auch den Ängsten und den Depressionen von ihren Eltern. Also sie sind nicht sie, die sich für die Flucht entschieden haben, Kinder. Sie sind mitgegangen, aber jetzt sind sie auch hier. Sie sind schutzlos, der Urs Ruckstuhl hat das so formuliert, sie schnaufen das Klima von der Perspektivlosigkeit ein, von dem Warten, von dieser Langeweile. Und die Behörden geben auch oft irgendwo, ja, nicht völlig unverständlich, wie ich es sagen kann, man gibt ihnen wieder Eltern die Schuld für das Elend der Kinder, weil die Eltern sich quasi für die Flucht entschieden haben, vielleicht im Wissen, dass es schwierig wird sein, dass das Asylgesuch angenommen wird. Aber die Tatsache bleibt halt, oder ob das stimmt oder nicht, ob jetzt die Eltern die Schuld sind oder was sie für Beweggründe haben oder nicht, die Tatsache ist, quasi ausfressen, müssen es immer auch Kinder nehmen, oder?
Wir spielen andere Seiten. Du musst dich nicht schämen dafür.
Ich sag, ja. Nachher ich rede mit Jan, du musst dich schämen. Unsere Leben ist so. Ich hoffe, einmal kommen wir auch irgendwo und dann verlust du die Freude bei dir oder Zimmer spielen. Oder Aufgaben machen oder Musik hören oder was jetzt Janet geht, Klaviermusik.
Klavier spielt mega gut Klavier.
Und Sandra Rumpel hat gesagt, Kinder sind einerseits viel stärker, als wir das oft denken. Das wissen wir, wenn wir selber Kinder haben. Aber wenn sie sehr lange so einer Atmosphäre von der Hoffnungslosigkeit ausgesetzt sind, die in diesen Rückkehrzentren herrscht, in dieser Nothilfe, fällt es dann irgendwann noch ihnen schwer, die psychischen Eigenschaften zu entwickeln, die einem helfen oder die man braucht, um im Leben zu bestehen. Also Zuversicht oder Agilität oder Selbstvertrauen.
Er will etwas machen. Ich weiß, ich verstehe, er sehr gerne auch Fußball spielen. Mhm. Und einmal ich gehe dort für
anmelden
und ich weiß nicht, wie viel Geld gesagt. Er sofort sagt, Papa, bitte, wir haben keine Geld. Weißt du, ich sage, warte, vielleicht wird
Kunde. Er will keinen Stress machen mit
warum du sofort Nein sagst du? Vielleicht wird eine Lösung schauen.
Ja, immer. Immer hat eine Lösung für alles.
Nein.
Das ist die Zeit der Kritiker von diesem System. Was sagen denn die Befürworterinnen und Befürworter?
Die Antwort von der Politik ist eigentlich immer die gleiche. Das ist, das Nothilfesystem sei in der Schweiz politisch gewollt und gesetzlich verankert. So hat es die Staatssekretärin für Migration Christine Schraner mal formuliert. Bei der Eröffnung oder kurz nach der Eröffnung von diesem Rückkehrzentrum in Engistein, wo die Familie Ibrahimov seit Anfang 2022 sich aufhaltet, hat der Philipp Müller, der Berner Sicherheitsdirektor, Stellung genommen und hat, kann man sagen, relativ salopp gesagt, die Leute können zurück. Das ist so eine Haltung halt schon, die Leute können zurück. Wir behalten die nicht gefangen hier.
Und ist nicht so, dass der Bund einfach auch etwas muss machen, wenn keine Asylgründe rum sind?
Ja, also, wie soll ich sagen, vielleicht kann ich zu meinem Text, hat der Bruno Cialdin, mein Chef, ein Editorial geschrieben im Magazin, oder drin hat es eine Formulierung, die mir irgendwie noch geholfen hat oder die mir einleuchtet. Also er sagt, er empfinge die Herausforderungen in der Asyl- und Migrationspolitik als dermassen monumental, als so komplex, dass es ihm irgendwie, dass ihm Leute, die eine komplett ambivalenzfreie Meinung haben oder Leute mit sehr einfachen Rezepten, ihm sei das irgendwie suspekt. Das ist etwas, was ich mich noch so kann identifizieren damit. Und was er aber glaubt, sagt er, und das, da bin ich auch wieder ganz fest dabei, dass ein Land wie die Schweiz eigentlich müsste den Anspruch haben, Menschen, die sich hier aufhalten, warum auch immer, dass man die menschenwürdig behandelt und unterbringt. Und ich glaube, da kann man wirklich sagen, ich habe jetzt viel Zeit mit diesem Thema verbracht, mit vielen Leuten geredet, die sich fest in diesem Thema auskennen, Rückkehrzentren, Nothilfe, kann man einfach, glaube ich, sagen, das ist nicht menschenwürdig. Da werden Menschen nicht menschenwürdig behandelt und nicht menschenwürdig untergebracht.
Und die Familie Ibrahimov ist immer noch am Eggistein?
Die ist immer noch im Rückkehrzentrum Eggistein, ja.
Und ihr wartet immer noch auf euren...
Immer noch, leider, immer noch. Weißt du nicht, wie sagt man es, nicht mehr diese Kraft, nicht mehr diese Mut, Geduld.
Wie geht es dort in diesem aktuellen Fall weiter?
Vor dem Bundesverwaltungsgericht sind sie abgeblitzt. Jetzt vor der UNO-Kommission sind sie vor ein paar Wochen jetzt auch abgeblitzt. Jetzt haben sie eine neue Anwältin, eine Berner Anwältin, und die stellt jetzt ein Härtefallgesuch.
Das heisst, sie wollen ausharren?
Genau. Mein Gefühl ist, sie glauben, dass sie das ihren Kindern schuldig sind.
Und das Härtefallgesuch, das hat Chancen?
Vielleicht das ganz kurz erklären. Es ist ein relativ kompliziertes Verfahren, wo es aber im Kern eigentlich um eine ganz simple Frage geht. Wie gut ist die Familie in der Schweiz integriert? Also du hast abgelehnte Asylsuchende, die alles in allem sind, sie eigentlich seit 2011 in der Schweiz, abgesehen von den 3,5 Jahren, wo sie zurück in Nordmazedonien waren. Das heisst, die Kinder, und das erweitert das Drama natürlich eigentlich nur, wenn wir jetzt darüber reden, die Kinder, die sind in der Schweiz daheim, die sind in der Schweiz sozialisiert worden. Die Eltern reden Hochdeutsch, die Mutter relativ fließend, der Vater gebrochen, die Kinder reden fließend Schweizerdeutsch. Die sind hier in die Schule dürfen sie, also in die obligatorische Schule darfst du gehen, erst nachher darfst du keine Ausbildung mehr machen. Die gehen in die Schule, die sind zwar schon oft umplatziert worden, aber haben sich immer überall recht schnell integriert. Es sind 3 Sonnenscheine, wenn die in den Raum kommen. Wenn die würden ausgeschafft werden, wäre das für sie nicht eine Rückkehr in ihre Heimat, sondern es wäre eigentlich eine Entwurzelung. Und auch darum gibt es das Härtefallgesuch. Jetzt muss man ein bisschen verstehen, dass das je nach Kanton total unterschiedlich behandelt wird. Es gibt Kantone, die nach einer Anwesenheit von 5 Jahren sagen, und wenn Anzeichen von Integration vorhanden sind, sagen, so ein Härtefallgesuch kann man annehmen. Der Kanton Bern ist eher ein repressiver Kanton. Ich glaube, generell in Asyl- und Migrationspolitik, auch in diesem Fall, da hat sich so ein bisschen die Praxis durchgesetzt, dass man so einen Besuch gar nicht erst prüft, wenn die Familie nicht mindestens 10 Jahre in der Schweiz ist. Das ist jetzt bei dieser Familie hier ein bisschen komplizierter, weil sie eben insgesamt zwar länger als 10 Jahre da ist, aber seit der 2. Ankunft weniger. Mein Gefühl ist, das ist aber auch wirklich das Einzige, was quasi dagegen spricht oder gegen die Familie und den Erfolg im Härtefallgesuch spricht. Sie haben Beigeten von Menschen, die bezeugen, wie integriert sie sind. Sie haben wahnsinnig viele Referenzen geschrieben. Ich glaube, es würde vieles dafür sprechen, dass so ein Härtefallgesuch in diesem Fall angenommen wird.
Was würden Sie machen, wenn das nicht passiert?
Das ist wirklich die letzte Chance, die Sie haben. Wenn das nicht klappt, müssten Sie gehen.
Danke, Christoph.
Danke, Philipp.
Der Text von Christoph Gertsch vom Magazin erschienen ist nämlich sehr gerne verlinken. Diese Folge produziert Sarah Spreiter. Ich habe gesprochen mit Christoph Gertsch. Ich heiße Philipp Loser. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.